Das Josua-Buch ist wirklich ein spannendes Buch. Ein Buch, das voll ins Leben greift. Ein Buch über Menschen, die auf dem Weg mit Gott sind, über ihr Zögern und Sagen, aber auch über ihren Glauben. Heute geht es um die Vollmacht. Gott gibt Vollmacht. Was ist eigentlich Vollmacht? Was Vollmacht ist, das wird schon zwei Kapitel vorher deutlich. Dieses Kapitel, das ich ja ganz toll finde, das leider hier ausgespart worden ist, das um diese etwas merkwürdige Dame sich dreht, diese Frau Rahab, jene Prostituierte aus Jericho. Und da wird deutlich, Vollmacht ist eine Gabe, ein Wort mit Gewicht zu sprechen. Sie kennen dieses spannende Kapitel, wo diese israelitischen 007 Geheimagenten sich aufmachen, um Jericho zu erkunden, um Jericho zu erforschen. Und die schleichen sich dann in die Stadt und sie gehen in die einzige Tür, wo Männer unverdächtig reingehen können, nämlich zu einer Hure. Und dann sind die auf Gedeih und Verderb auf diese Frau angewiesen. Die könnte sie verpfeifen. Und dann wären die in 0,x einen Kopf kürzer gewesen in Jericho. Aber diese Frau Rahab, die hat eine andere Idee. Der ist was gedämmert. Wenn Israel kommt, dann machen die uns alle einen Kopf kürzer. Wenn Israel kommt, dann werden die uns in Grund und Boden stampfen, Jericho platt machen. Und jetzt ist die Chance des Lebens. Das ist interessant. Diese Frau, die hatte eine Stunde im Leben, um ihrem Leben eine Wende zu geben. Und diese Stunde, als diese zwei Kundschafter kommen, diese Stunde ergreift sie. Da ergreift sie die Chance ihres Lebens und macht mit denen ein Geschäft. Sie gibt ihnen ihr Wort. Ich verrate euch nicht, aber gebt ihr mir auch euer Wort. Wenn ihr kommt und Jericho in Schutt und Asche legt, dann lasst mich leben mit meiner ganzen Familie. Und auf einmal geben sich zwei Parteien, geben sich die Kundschafter und diese Rahab gegenseitig ein Wort. Und sie halten dieses Wort. Sie halten Wort. Und da, wo Wort gehalten wird, da wächst Vertrauen. Und da, wo Vertrauen wächst, da wächst Vollmacht. Das ist das wirklich Interessante. Da wächst Vollmacht über einem Wort, das gehalten wird. Und so ist es auch bei uns. Da, wo Menschen verlässlich werden, da können sie ein Wort mit Gewicht sprechen. Ein Wort, das etwas dahin, wo etwas dahinter steckt. Und das ist ein Wort mit Vollmacht. Das ist das Geheimnis von Gottes Wort. Dass Gott hält, was er verspricht. Und deshalb ist Gottes Wort ein Wort mit Gewicht. Das gibt diesem Wort Gewicht, weil man darauf vertrauen kann, sich darauf verlassen kann. Und es ist ja umgekehrt so oft das Problem der Worte unseres Lebens, dass unsere Worte oft zu leicht und leer sind und unser Leben dadurch oft zu leicht und leer wird. Bei Gott ist das anders. Und da, wo er uns beibringt, zu unserem Wort zu stehen, verlässlich zu werden, da bekommen wir Worte mit Gewicht und da bekommt unser Leben Vollmacht. Jetzt aber zu dieser Geschichte. Gott gibt Vollmacht in Josua 4. Es sind 24 Verse, aber wir nehmen uns die Zeit, sie zu lesen. Wir lesen die Bibel. Ja? Wir sind ja alle Generation Pisa, wir üben wieder das Lesen. Und das machen wir jetzt zusammen. Ich habe das alles hier versucht auf Folie und jetzt muss die Technik nur noch kommen. Put. Ja, es kommt, irgendwann tut's. So. Als nun das Volk ganz über den Jordan gegangen war, sprach der Herr zu Josua: Nehmt euch aus dem Volk 12 Männer, aus jedem Stamm einen, und gebietet ihnen, hebt mitten aus dem Jordan 12 Steine auf von der Stelle, wo die Füße der Priester stillstehen, und bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Lager nieder, wo ihr diese Nacht bleiben werdet. Da rief Josua die 12 Männer, die er bestellt hatte, aus Israel, aus jedem Stamm einen, und sprach zu ihnen: Geht hinüber vor der Lade des Herrn eures Gottes, mitten in den Jordan, und ein jeder hebe einen Stein auf seine Schulter nach der Zahl der Stämme Israels, damit sie ein Zeichen seien unter euch. Wenn eure Kinder später einmal fragen: Was bedeuten euch diese Steine? so sollt ihr ihnen sagen, weil das Wasser des Jordans weggeflossen ist vor der Lade des Bundes des Herrn, als sie durch den Jordan ging, sollen diese Steine für Israel ewiges Andenken sein. Da taten die Israeliten, wie ihnen Josua geboten hatte, und trugen 12 Steine mitten aus dem Jordan, wie der Herr zu Josua gesagt hatte, nach der Zahl der Stämme Israels, und brachten sie mit sich hinüber in das Lager und legten sie dort nieder. Und Josua richtete 12 Steine auf mitten im Jordan, also 12 andere Steine. Es geht um 2x12 Steine. 12 raus im Jordan, im Lager in Gilgal, und 12 im Jordan. Und Josua richtete 12 Steine auf mitten im Jordan, wo die Füße der Priester gestanden hatten, die Bundeslade trugen. Diese sind noch dort bis auf den heutigen Tag. Die Priester aber, die die Lade trugen, standen mitten im Jordan, bis alles ausgerichtet war, was der Herr dem Josua geboten hatte, dem Volk zu sagen, genau wie Mose dem Josua geboten hatte. Und das Volk ging eilends hinüber. Als nun das Volk ganz hinübergegangen war, da ging die Lade des Herrn auch hinüber und die Priester vor dem Volk her. Und die Rubeniter und Gaditer und der halbe Stamm Manasse gingen gerüstet vor den Israeliten her, wie Mose zu ihnen geredet hatte. Sie wissen die Geschichte, die hatten ihr Stammesgebiet auf der Ostseite des Jordan, aber Josua hat die verpflichtet, ihr müsst mitkämpfen, miterobern, und erst nachher dürft ihr wieder zurückgehen. An 40.000 zum Krieg gerüstete Männer gingen vor dem Herrn her zum Kampf ins Jordantal vor Jericho. An diesem Tag machte der Herr den Josua groß vor ganz Israel, und sie fürchteten ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten sein Leben lang. Und der Herr sprach zu Josua: Gebiete den Priestern, die Lade mit dem Gesetz tragen, dass sie aus dem Jordan heraufsteigen. Da gebot Josua den Priestern: Steigt herauf aus dem Jordan. Und als die Priester, die Lade des Bundes des Herrn trugen, aus dem Jordan heraufstiegen und mit ihren Fußsohlen aufs Trockene traten, kam das Wasser des Jordans wieder in seine Städte und floss wie vorher über alle seine Ufer. Es war aber der 10. Tag des 1. Monats, als das Volk aus dem Jordan heraufstieg, und sie lagerten sich in Gilgal östlich der Stadt Jericho. Und die 12 Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua auf in Gilgal und sprach zu Israel: Wenn eure Kinder später einmal ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr ihnen kundtun und sagen, Israel ging auf trockenem Boden durch den Jordan. Als der Herr, euer Gott, den Jordan vor euch austrocknete, bis ihr hinübergegangen wart, wie der Herr, euer Gott, am Schilfmeer getan hatte, dass er vor uns austrocknete, bis wir hindurchgegangen waren, damit alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist, und den Herrn, euren Gott, fürchten alle Zeit. Gott gibt Vollmacht. Das hat Heiko Grimmer über diese Geschichte geschrieben. Es ist vielleicht nicht der Hauptaspekt dieses Kapitels, aber ein wichtiger Aspekt. Und ich habe 3 Punkte gemacht. Das erste: Gott gibt Vollmacht, indem er Glauben bestätigt. Indem er Glauben bestätigt. Was Josua und das Volk Israel hier erleben, ist ein Wunder. Gerhard Mayer hat darüber gestern schon gesprochen. Da steht Israel wieder einmal vor einer Grenze. Wie oft war das schon der Fall, dass Israel vor einer Grenze stand in den vergangenen Jahren? Immer wieder, nicht nur am Schilfmeer, immer wieder während 40 Jahren Wüste, an der Grenze des Hungers, an der Grenze des Verhungerns, an der Grenze des Verdurstens, an vielen Grenzen des Lebens. Immer wieder Enttäuschungen, immer wieder Ernüchterungen. Und so auch jetzt. Wieder eine Grenze, Jordan. Wieder die Frage: War alles umsonst? Hat Gott uns an der Nase herumgeführt? Hat Gott Schabernack mit uns getrieben? War alles nur eine blinde Täuschung eines schlimmen Gottes? Eines Gottes, der uns betrogen hat? Wie ist das? Wie ist das mit den Grenzen des Lebens? So kurz vor dem Ziel und wieder ein Hindernis. Wann hört's denn endlich auf? Und das ist ja eine Grundsituation unseres Lebens. Vielleicht kennen Sie die. Ich bin sicher, es gibt Menschen, die können das sehr gut nachvollziehen. Wenn man immer und immer wieder vor Grenzen im Leben steht, im beruflichen Leben, den Beziehungen, mit der Gesundheit. Wenn man denkt, jetzt hat man ein Wunder erlebt, Gott hat wunderbar hindurchgetragen, und dann wieder eine Grenze, geht es wieder von Neuem los. So wie Josua und so wie Israel, so stehen auch wir immer wieder vor Grenzen, vor scheinbar unüberwindlichen Hindernissen. Das ist eine Grundsituation unseres Lebens. Da gibt es schwere Prüfungen, die es zu bestehen gilt. Da gibt es Beziehungskonflikte, die manchmal ausweglos scheinen, wo man denkt, da kommen wir nicht mehr gemeinsam raus. Da gibt es gesundheitliche Grenzen, wo die Zukunft verriegelt scheint. Das, was Josua mit Israel hier erlebt, das erleben wir. Das ist unser Leben. Und dann passiert aber auch das, was Gott hier tut. Da hält Gott auf einmal die Wasser des Jordans an. Auf wunderbare Weise. Und wir können so wie Israel in ein neues Land einziehen. Vielleicht können wir das besser erklären als das, was mit dem Jordan geschehen ist. Vielleicht können wir erklären, wie bei uns die Wunder geschehen sind. Aber es bleibt doch dabei. Für uns sind es Wunder, dass auf einmal neue Türen aufgegangen sind, dass auf einmal Heilung geschehen ist und, dass Beziehungen wieder heil geworden sind. Für Israel war es ein Wunder und für uns auch. Aber gleichzeitig war es eine Bestätigung des Glaubens dieses einen Mannes, Josua. Da hat Gott einen Mann vorne hingestellt. Das war nicht nur ein Team, das war einer. Ein Frontmann. Es ist die eine Sache, für sich persönlich ein Glaubenswagnis einzugehen. Es ist eine Sache, als junger Mensch für sich persönlich einen Schritt des Glaubens zu tun in eine ungewisse Zukunft hinein. Es ist eine andere Sache, das als Familienvater oder Familienmutter für eine ganze Familie zu tun, wo Kinder mit einbezogen sind. Es ist noch einmal eine andere Sache, für eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, einen CVM zu tun. Und noch mal eine andere Sache, das für ein ganzes Volk zu tun, so wie Josua das hier tut. Für einen selber, da mag das Risiko noch überschaubar sein. Wenn schief geht, dann ist man nur selber der Blamierte. Wenn schief geht, hat man nur selber einen Verlust gemacht, ist man nur selber der Geschädigte und der Leidtragende. Es ist eine ganz andere Sache für andere, ein Glaubenswagnis einzugehen. Was dieser Josua erlebt hat, das erlebe ich in ganz kleinen Maßstab, seitdem ich CVM-Landesvorsitzender bin. Da geht man Verantwortung ein für andere. Da trifft man Entscheidungen, die man nur im Glauben treffen kann. Seither verstehe ich diese Geschichten noch mal viel besser. Wenn man auf einmal Personalverantwortung übernimmt und manche von ihnen haben vielleicht einen Betrieb mit Angestellten, die man bezahlen muss für deren Existenz und für die Existenz deren Familien man mit Verantwortung trägt. Im CVM, da muss ich Geld zusammenbetteln. Jugendgottesdienst, Geld zusammenbetteln, Bengelhaus auch Geld zusammenbetteln. Ich komme aus der Familie, wissen Sie, wir waren nicht üppig reich, aber es hat immer gereicht. Es gab keine Nacht in meinem Leben, wo ich Angst gehabt haben müsste, dass es morgen nichts mehr zu essen gibt oder dass das Geld ausgeht. Nein, es hat immer gereicht. Wir waren gesegnet dadurch, dass wir nie Sorge hatten um unser täglich Brot. Und dann wird man CVM-Vorsitzender, hat auf einmal Verantwortung und muss Geld, um Geld betteln für andere Menschen. Da ist mir deutlich geworden, was mit diesem Josua passiert ist, was mit einem Mose passiert ist, wo man Verantwortung trägt für ein ganzes Volk und Schritte im Glauben wagen muss, wo man nicht nur selber drin hängt, sondern wo viele andere mit drin hängen. Da leistet man eine Unterschrift und weiß genau, wenn Gott nicht hilft, dann kannst du einpacken. Aber nicht nur das. Wenn Gott nicht hilft, dann können andere auch einpacken und ihre Familien mit. Das ist die Josua-Situation. Josua geht hier im Glauben auf Gottes Wort Schritte, an denen ein ganzes Volk hängt. Die Existenz eines ganzen Volkes, unvorstellbar. Und er geht Schritte, die nach menschlichem Ermessen eigentlich nicht funktionieren können. Schritte, die nach menschlicher Wahrscheinlichkeitsrechnung völlig, völlig unwahrscheinlich sind, völlig illusionär. Aber er geht sie. Er geht Schritte des Glaubens und wird von Gott dafür bestätigt. Was uns diese Geschichte lehrt, ist ein Glaube, der etwas wagt. Der Josua geht Schritte. Es ist ein Glaube, der sich nicht an Wahrscheinlichkeitsrechnungen aufhält, der nicht an den Kalkulationen unseres Lebens resigniert, sondern der auf Gottes Wort hin losgeht. Wissen Sie, was unseren Glauben, was meinen Glauben immer wieder schwinden und schwach werden lässt? Das sind ja die Umstände. Der Blick auf die Umstände, der Blick auf den Jordan, da ist ein Fluss und der fließt und der ist tief. Und da kann man nicht einfach mit ein paar zigtausend, hunderttausend Menschen durchmarschieren. Das geht nicht. Das sind die Umstände. Was unseren Glauben immer schwach macht, ist der Blick auf die Probleme und die Schwierigkeiten, auf die Hindernisse dieser Welt und unseres Lebens. Da mag der Blick auf die angespannte gesundheitliche Situation sein. Nach menschlichem Ermessen schaffe ich das nicht, was Gott mir aufträgt. Da mag der Blick auf eine spannungsvolle Familiensituation sein. Nach menschlichem Ermessen halten wir das nicht aus. Hält unsere Ehe das nicht aus, hält die Familie das nicht aus. Da mag der Blick auf eine angespannte Kontosituation sein. Auf dem privaten Konto oder auf dem CVM-Konto, auf dem Gemeindekonto. Nach menschlichem Ermessen geht das alles nicht mehr. Da mag der Blick auf eine schwierige Mitarbeitersituation sein, in der Kirchengemeinde, im CVM. Nach menschlichem Ermessen sind wir am Ende. Und der Glaube ignoriert diese Gegebenheiten nicht. Nein, wir ignorieren das nicht. Das wäre schwärmerisch. Wir sind keine Schwärmer. Wir nehmen das wahr. Der Glaube nimmt Dinge wahr. Der guckt hin, ja, wir ignorieren das nicht. Aber der Glaube fixiert sich nicht auf diese Umstände. Der Glaube fixiert sich nicht auf die Wahrscheinlichkeitsrechnungen dieser Welt. Der Glaube fixiert sich nicht auf die Kalkulationen dieser Welt. Der Glaube, der sieht nicht nur die Expertenprognosen. Der Glaube sieht nicht nur die ärztlichen Bulletins. Der Glaube sieht nicht nur die Wirtschaftsaussichten, nicht nur Finanzkalkulationen. Das sind alles wichtige Dinge. Bitte, wir sind keine Schwärmer. Wir hören das. Wir nehmen das wahr. Aber all diese Dinge werden für den Glauben niemals den letzten Ausschlag geben. Wenn wir uns auf diese Dinge fixieren, dann werden wir schwach und dann sind wir betrogen von einer Wirklichkeit, die nicht die Wirklichkeit Gottes ist. Die Wirklichkeit Gottes ist was ganz anderes. Wenn wir uns in unserem Glauben an Gott in den Sog von Wahrscheinlichkeitsrechnungen und Kalkulationen ziehen lassen, dann saufen wir ab im Jordan. Dann saufen wir ab. Das, was wir mit unseren Augen sehen können, mit unseren Sinnen berechnen können, das ist niemals die letzte Wirklichkeit Gottes. Die erfasse ich nur im Glauben. Da komme ich nur im Glauben hin. Gottes Wirklichkeit ist nicht zu berechnen, nicht zu greifen. Ich habe einen Freund, Pfarrer. Sie haben 4 Kinder. Das dritte Kind ist ein Kind mit Down-Syndrom, Mongoloide. Und dann haben sie überraschenderweise noch ein 4. Kind bekommen. Und dieses 4. Kind, man konnte es am Ultraschall sehen, hatte eine offene Schädeldecke. Und alle Ärzte, die das rauf und runter untersucht haben, sagten, mit höchster Wahrscheinlichkeit wird ihr Kind schwerst behindert sein. Ich kann das jetzt medizinisch nicht erklären, aber es wird höchstwahrscheinlich schwerbehindert sein. Und dann erleben die, was heute üblich ist in unseren Krankenhäusern, bei unseren Ärzten, dass die eine Botschaft unisono im Chor lautet, abtreiben. Abtreiben. Weg damit. Schwerstbehindert. Höchstwahrscheinlich abtreiben. Und dann haben seine Frau und er entschieden, nein. Auch ein schwerstbehindertes Kind ist ein Kind Gottes, eine Gabe Gottes, eine Schöpfung Gottes, ein Kind, das er geschaffen hat, das er will. Bitte glauben Sie nicht, dass man sowas leicht sagt. Das sagt man nicht leicht. Wenn man schon ein behindertes Kind hat, dann sagt man das nicht leicht. Dann weiß man, was man tut. Und sie haben Ja gesagt zu diesem Kind, trotz aller ärztlichen Bulletins, trotz aller Ultraschall und was weiß ich, Untersuchungen. Und dann kam ein kerngesunder Junge zur Welt. Ein kerngesunder Junge, der hier oben so ein Geschwulst hatte, das aber mit einer problemlosen Operation entfernt werden konnte. Ein kerngesunder Junge. Geben Sie niemals den Wahrscheinlichkeitsprognosen das letzte Wort. Niemals. Geben Sie ihnen ein Rederecht. Geben Sie ihnen ein Rederecht, aber nicht das letzte Wort. Geben Sie niemals den Finanzprognosen das letzte Wort. Ein Rederecht. Ich will mich hier nicht mit Schatzmeistern und Kirchengemeinderäten für Finanzfragen anlegen. Ein Rederecht, ja, aber nicht das letzte Wort. Der Glaube sieht immer weiter. Der Glaube, der erschöpft sich niemals. in dem, was Menschen für möglich oder unmöglich halten. Und wenn sich unser Glaube darin erschöpft, dann ist er erschöpft. Die Worte Gottes haben immer eine höhere Realität als die Wahrscheinlichkeitsrechnung, Kalkulationen, Prognosen dieser Welt. Und wenn Gott sagt, geh, wenn Gott zu einem Josua sagt, geh durch den Jordan, dann können wir nicht nur gehen, sondern dann müssen wir gehen. Dann müssen wir gehen. Josua gewinnt hier Vollmacht. Josua gewinnt Vollmacht, indem Gott seinen Glaubens- und Gehorsamschritt bestätigt. Da hat ein Mensch weiter gesehen, als wir mit unseren Augen, natürlichen Augen sehen. Und Gott hat ihn dafür bestätigt. In Vers 14, da heißt es, an diesem Tage machte der Herr den Josua groß vor ganz Israel. Und sie fürchteten ihn, das heißt, sie respektierten ihn, sie achteten ihn, wie sie Mose gefürchtet hatten sein Leben lang. Bitte betrachten Sie die Schwierigkeiten, die Hindernisse und die Probleme Ihres Lebens immer aus dem Blickwinkel des Glaubens. Ihre Beziehungen, die schwierig sein mögen, Ihre Gesundheit, die angeschlagen sein mag, Ihre Finanzen, die knapp sein mögen. Und dann machen Sie Schritte des Glaubens. Vertrauen Sie auf den Gott, der Josua und ganz Israel durch den Jordan führt. Und Sie werden Vollmacht gewinnen in Ihrer Familie, in Ihrer Gemeinde, in Ihren Beziehungen. Menschen werden sehen, hier ist ein Mensch, der weiter sieht, als wir mit unseren Augen sehen. Gott gibt Vollmacht, indem er den Glaubensschritt bestätigt. Ein zweites, Gott gibt Vollmacht, indem er seinen Berufenen ausweist. Was Josua erlebt, ist ja hier die klassische Situation eines Nachfolgers, eines großen Vorgängers. Ja? Die Stiefel, die dieser Josua anziehen muss, die sind riesengroß. Riesengroß. Und es ist nicht umsonst, dass am Anfang immer steht, im Kapitel 1, müssen Sie mal lesen, ich glaube 3 oder 4 Mal, steht immer das Gleiche. Sei getrost und unverzagt. Gott muss es dem 3 mal oder 4 mal unter die Haut jubeln. Josua, sei getrost und unverzagt. Warum sagt er das? Weil der Josua höchst verzagt und höchst ungetrost war. Was ich gut verstehen kann. Da stehen zigtausende von Menschen hinter einem und ich soll die in ein Land führen, wo Milch und Honig fließt, wo es aber Riesen gibt und stark befestigte Städte und wo jeder was dagegen hat, dass die kommen, wo man sie nicht gerade mit offenen Armen empfängt. Riesige Stiefel, so groß, dass man drin versinken kann. Und dann sind die Blicke Israels ja immer ganz besonders kritisch. Da war der Mose, ja klar, der war anerkannt. Der hatte seinen Namen, der hatte seinen Ruf weg. Sein Wort galt etwas über allen Auf und Tiefs, Hoch und Tiefs seines Lebens, seiner Führung. Der Mose, der hatte Format. Ja, wie ist das mit Josua? Kennen Sie das Geflüster, das zwischen den Zelten Israels umhergegangen sein mag? Ja, Mose ist jetzt tot. Ja, kennst du den Josua? Ja, den Josua kenne ich. Ja, ein bisschen kenne ich ihn. Ja, Mensch, wie wird es mit dem Josua? Packt er das? Hat er das Format von Mose? Hat er die Kompetenz? Packt er dies? Hat er die Autorität? Ob das was werden wird mit dem Josua? Ne? Also das Zeltgeflüster mal auf Schwäbisch, das kennen wir alle. Das kennen wir alle, wenn die Überfiguren abtreten und dann die Nachfolger kommen. Ob der das packt? Wird er es packen oder scheitern? Wissen Sie, in dieser Welt ist eine ausgemachte Weisheit, dass der Nachfolger eines großen Führers, der Nachfolger eines Übervaters fast dazu verdammt ist zu scheitern. Weil es immer an diesem Übervater, weil er immer an einem Übervater oder auch an einer Übermutter gemessen wird und er diesen Vergleich immer verlieren wird, immer verlieren muss. In Seminaren für Führungskräfte sagt man unter vorgehaltener Hand, nach einem großen Führer braucht man erstmal einen Verschleißkandidaten. So ist es. In säkularen, normalen Managementkursen sagt man, wenn ein großer abtritt, dann braucht man 1-2 Jahre einen Verschleißkandidaten, den verheizt man, weil der scheitern muss und der aber auch scheitern wird. Der hat von vornherein keine Chance, das sagt man ihm natürlich nicht. Aber sozusagen, er ist der Übergangskandidat, um die Erwartungen des Volkes, der Firma, der Kirche, des CVM, was weiß ich, wieder auf Normalmaß runterzuholen. Wenn dann die große Ernüchterung da ist, dann kann man den eigentlichen Nachfolger wieder installieren, der hat dann eine echte Chance. So ist das in dieser Welt. Bei Gott ist anders. Für Gott ist Josua kein Verschleißkandidat.
keiner, den man einfach verheizt, den man so zwischen reinschiebt, den man auf die Nase fallen lässt, damit es der Nächste dann halbwegs erträglich hat. Nein, Gott baut Josua als Nachfolger des Moses selber auf. Und er tut das, indem er Israel ein sogenanntes Déjà-vu-Erlebnis gibt. Ja? Kennen Sie das? Ein Déjà-vu-Erlebnis kommt aus dem Französischen. Ein Erlebnis, das man schon mal gesehen hat. Wie genau wie am Schilfmeer hält Gott die Wasser zurück und lässt Israel trockenen Füßes durch ein Gewässer gehen. Das kannte man, das wusste man. Und genau das Gleiche, wie Mose verliehen wurde, wird dem Josua verliehen, ein Durchzug durch ein Gewässer. Ein Déjà-vu-Erlebnis. Ne? Wenn Gott beruft, den bestätigt er auch. Wen Gott beruft, den bestätigt er auch. Das können wir von dieser Geschichte lernen. Wie gesagt, an diesem Tage machte der Herr den Josua groß vor ganz Israel. Dasselbe erleben wir immer und immer wieder im CVJM. Da haben wir oft genau das gleiche Problem. Wir sonst auch, ne? Das kennt man ja. Der tritt als Vereinsvorsitzender irgendeiner ab. Ein Übervater, eine Größe, die alle respektiert haben, oft nach Jahrzehnten, und dann will es keiner machen. Da hat es einer super gemacht, da ist einer zu Mose geworden, und dann tritt er ab und alle sagen, ich kenne das nicht, ich kann es nicht, ich schaffe das nicht, ich habe keine Gaben dafür, ich nicht. Ich bin klein, mein Herz sagt nein, kann niemals auf Erden ein Vorsitzender sein. Und dann passiert das Wunderbare. Ich habe gehört, in Weißach hat man ähnliche Probleme. Und dann passiert das Wunderbare am Ende. Da erklärt sich eine oder einer bereit, die am Anfang oder den am Anfang gar niemand auf der Rechnung hatte. Aber er oder sie war die oder der Einzige, die die Bereitschaft und den Mut hatte, nicht auf die Begabung zu sehen. Nicht auf die Begabung zu sehen, sondern auf die Berufung zu bauen. Nicht auf die Begabung zu sehen, sondern auf die Berufung zu bauen. Und solche Leute werden von Gott gesegnet. Wir erfahren nichts davon, dass der Josua außerordentlich begabt war. Vielleicht auch, wissen wir nicht. Wir erfahren nur, dass er berufen war. Und dass seine Berufung das Entscheidende ist, was ihn in dieser Situation trägt. Und solche Leute werden oft in einer Art und Weise vom Heiligen Geist ausgestattet und erfüllt, wie es sich keiner vorher vorstellen konnte. Unsere Vollmacht ist kein Resultat unserer Begabung, sondern unserer Berufung. Und das macht diese Geschichte von Josua mehr als deutlich. Das ist für mich immer wieder ein ganz wichtiger Punkt in meinem Dienst. Ich tue meinen Dienst nicht, weil ich begabt bin. Vielleicht auch ein bisschen, aber deshalb mache ich es nicht. Nicht, weil Gott Begabungen auch gibt, das mag sein, sondern weil ich berufen bin. Ich lebe nicht davon, dass ich oft eingeladen werde, sondern ich lebe davon, dass Gott mich berufen hat. Ich lebe nicht davon, dass ich Applaus oder Beifall oder Lob bekomme, sondern dass ich berufen worden bin. Dass das Wort Gottes über meinem Leben steht und er seine Hand auf mich gelegt hat und gesagt hat, Geh nach Weissach, egal ob sie mir heute Abend Blumentöpfe schenken oder Blumentöpfe nachschmeißen. Es ist egal. Ich stehe hier als Berufener und bin nicht darauf angewiesen, dass sie meine Begabung applaudieren, sondern ich weiß, dass Gott mich möchte und dass ich hier nur Stellvertreter bin. Und dass die Blumen, die sie mir schenken, Jesus gehören. Und dass die Blumenschöpfe, die sie mir nachschmeißen würden, Jesus nachgeschmissen werden. Das ist die Realität der berufenen Menschen. Dass sie immer nur Stellvertreter sind. Unsere Vollmacht, die erwächst nicht aus dem, was wir geleistet haben. Nicht aus der Fülle unserer Fähigkeiten und Verdienste. Unsere Vollmacht erwächst aus unserer Berufung. Der Berufung zum Leben. Dass Gott gesagt hat, du sollst leben, du gehörst mir, lebe. Und seinen Geist eingehaucht hat, unsere Berufung zum Glauben und unsere Berufung zum Dienst. Daraus erwächst Vollmacht. Ich stand heute am Grab von Karl Wetzel. Viele von Ihnen kennen ihn wahrscheinlich. Karl Wetzel hat die CVJM Landesverbandsarbeit geprägt wie kein zweiter. Er hat ihn mitgegründet, er hat das CVN-Zentrum in Waldorf gegründet. Ich habe ihn persönlich nicht mehr als aktiven Verkündiger erlebt. Ich habe ihn im Alter noch ein paar Mal getroffen, immer wenn ich in Waldorf war. Aber wenn ich im Land rumkomme, überall in den Örtern und in den Orten und Dörfern in Württemberg, da gibt's Menschen, die davon zu erzählen wissen, wie Karl Wetzel ihr Leben berührt hat, geprägt hat, gestaltet hat beim Karl in Waldorf, am Bodenseelager, im Zelt und. Da wurde Leben verändert. Tausende von jungen Männern hat dieser Karl Wetzel gestaltet. Und dieser Karl Wetzel, den wir heute zu Grabe getragen haben, der hat nicht einen einzigen Tag in seinem Leben eine theologische Ausbildung genossen. Der hat nie irgendwo eine Bibelschule, Seminar oder sonst irgendwas besucht. Es war ein Original von Gott gestaltet. Theo Sorg hat es heute gesagt. Karl Wetzel war eigentlich nach unseren weltlichen Maßstäben heute kein qualifizierter Mensch. In dem Sinne, dass er irgendeinen Schein vorzuweisen hätte, irgendein Diplom oder irgendein Examen oder irgendeinen Schrieb in der Tasche hätte, der ihn dazu qualifiziert. Wir sind ja heute eine qualifikationssüchtige Gesellschaft. Wir brauchen für alles irgendeinen Schein. Für alles. Und nur wenn man einen Schein hat, gilt man als qualifiziert. Und es gibt viele Menschen, die scheinweise rumlaufen, die denken, sie wären qualifiziert. Dann hat Theo Sorg gesagt, Karl Wetzel war einer, der nach unseren Maßstäben nicht qualifiziert hatte. War. Der hatte keinen Schein irgendeines Seminars oder Bibelschule oder sonst was. Aber er war einer, der von Gott qualifiziert war. Den Gott in einen Dienst gestellt hat, dem Gott eine Qualifikation gegeben hat, dadurch, dass er ihn berufen hat. Wir werden nicht dadurch qualifiziert, dass wir Scheine sammeln. Ich will nichts gegen Ausbildung sagen, bitte, ich bilde ja selber mit Studenten aus. Aber wir werden nicht dadurch qualifiziert, dass uns irgendeine Universität oder irgendeine Ausbildungsstätte oder irgendjemand uns einen Schein gibt. Sondern wir werden dadurch qualifiziert, dass Gott seinen Ruf in unser Leben hineinspricht und sagt, du, dich will ich, du tu diese Aufgabe. Und bei Karl Wetzel war so, er hat ihn gebraucht über Jahrzehnte hinweg. Die Gemeinde Jesu lebt nie von begabten Menschen. Wir freuen uns über Begabungen, bitte verstehen Sie es nicht falsch, Gott schenkt Begabungen und wir werden beschenkt durch Begabungen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Die Gemeinde lebt immer von berufenen Menschen. Es gibt nichts Schlimmeres als begabte Menschen ohne Berufung. Charisma ohne Charakter ist immer eine Katastrophe. Charisma ohne Charakter ist immer eine Katastrophe. Es ist gut, wenn berufene Menschen Begabung empfangen, begabt werden von Gott. Es ist auch umgekehrt gut, wenn begabte Menschen berufen werden. Aber entscheidend ist der Ruf Gottes, nicht die Begabung eines Menschen. Ein drittes und letztes, Gott gibt Zukunft durch Erinnerung. Das ist jetzt der Text, ja. Gott gibt Zukunft durch Erinnerung. Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht ja nicht die Bestätigung dieses Josua, das war der Punkt, den Heiko Grimmer hier in den Mittelpunkt stellte, sondern diese Gedenksteine. 12 Gedenksteine werden in den Jordan gelegt und 12 Gedenksteine werden am Ufer in Gilgal aufgerichtet. Gott lässt Denkmäler bauen, muss man sich mal vorstellen. Gott lässt Denkmäler bauen, das ist schon an sich etwas sehr Bemerkenswertes. Warum lässt Gott eigentlich diese Denkmäler bauen? Einmal, weil hier schon deutlich wird, dass dieses Wunder der Wüstenzeit, dieses Wunder der Landnahme, nicht der Alltag Israels sein werden. Das wird nicht der Alltag Israels sein. Diese Wunder sind nicht der Normalfall in Israel, sondern der Sonderfall, der Ausnahmefall. Und das will Gott dokumentieren, indem er ein Denkmal aufrichtet. Gott weiß, es wird nicht jeden Tag so weitergehen wie an diesem Tag. Und deshalb, das ist etwas ganz, ganz Besonderes, was hier geschieht. Deshalb ein Denkmal. Wir haben biblisch gesehen 3 Wunderphasen in der Heilsgeschichte. 3 Wunderphasen Gottes. Die Zeit Moses und seines Nachfolgers Josuas, die Zeit Elias und seines Nachfolgers Elisas und die Zeit Jesu und seiner Nachfolger der Apostel. Das sind 3 Phasen in der biblischen Heilsgeschichte, in der in ganz besonderer Dichte Wunder geschehen. In diesen Zeiten hat Gott seine Leute durch ganz außerordentliche Zeichen und Wunder ausgerüstet und interessanterweise auch immer wieder seine Nachfolger als ein Zeichen: Ich bin auch bei euren Nachfolgern. Es geht weiter. Ich mache mit denen die gleiche Geschichte wie mit den Überfiguren, wie mit den Schlüsselfiguren Mose, Elia und Jesus, so auch mit den Nachfolgern. Es geht weiter, Josua, Elisa und die Apostel. Aber Israel hat diese Zeiten und die Gemeinde hat diese Zeiten niemals als Normalfall verstanden, sondern als Sonderfall. Israel hatte zwischen sehr gewöhnliche Zeiten erlebt, Zeiten, die unserer Zeit sehr ähnlich waren. Was bedeutet das? Das bedeutet nicht, dass vor, zwischen und nach diesen besonderen Wunderphasen keine Wunder geschehen werden. Nein, das bedeutet es nicht. Und es bedeutet schon gar nicht, dass Gott heute auch keine Wunder mehr tun würde. Nein, wir erleben Wunder. Wenn wir jetzt anfangen würden, alle miteinander zu erzählen, wir können einen riesen Blumenstrauß von Wundern hier zusammentragen. Gott tut auch heute noch Wunder. Das will ich festhalten. Aber es bedeutet und es heißt, dass wir nicht einfach eine analoge Dichte von außerordentlichen Wundern für unser Leben und unsere Zeit erwarten dürfen. Wir haben hier drei biblische Verdichtungsphasen von Wundern. Gott tut vorher und nachher auch Wunder, aber wir dürfen das Gleiche nicht einfach automatisch für uns erwarten. Entscheidend ist nicht, dass ich heute dieselben Wunder erlebe wie damals Mose, Josua, Elia, Elisa, Jesus und die Apostel. Gott könnte schenken, wie gesagt, keine Frage. Gott tut das zeichenhaft immer wieder. Entscheidend ist vielmehr, dass wir die Erinnerung bewahren an die Wunder, die Gott getan hat und mit denen er die Grundlagen meines und ihres Heils gelegt hat. Daran müssen wir denken. Daran gilt es sich zu erinnern. Erinnerung an die Wunder, die die Grundlagen unseres Glaubens sind, die Grundlagen unseres Christseins, die Grundlagen unserer Gemeinschaft und Gemeinde, unseres CVDM. Erinnert euch, vergesst nicht, was der Herr euch Gutes getan hat. Wir Menschen sind unglaublich vergessliche Wesen. Das weiß ich, seit ich aus der Schule raus bin. Jetzt habe ich das 21 Jahre hinter mir. Ich bin jetzt 10 Jahre in der akademischen Ausbildung. Ich bilde mich sehr intensiv. Aber ich würde kein Abitur mehr bestehen. Ich war zuerst auf der Realschule, habe mittlere Reife gemacht. Ich würde keine mittlere Reife heute mehr bestehen. 80% vergessen. Wir sind unglaublich vergesslich. Können wir mal, wäre mal interessant, einen Test zu machen. Die Schulprüfung, die Sie gemacht haben, wenn Sie die heute noch mal machen müssten. Oh, das wäre eine Durchfallquote, kann ich Ihnen sagen. Also nicht im medizinischen Sinn, sondern im intellektuellen Sinn, ja. Das brauche ich Ihnen nicht groß zu begründen. Sie erleben wahrscheinlich jeden Tag Ihre Vergesslichkeit. Und diese Vergesslichkeit, und das ist das eigentliche Problem, die erfasst so oft ja auch unser geistliches Leben. Da hat Gott in einem Leben Wunder getan, über Prüfungen getragen, von großer Krankheitsnot errettet, aus Geldnot herausgeführt, Beziehungen heil gemacht und. Und wir vergessen das oft so schnell. Wir vergessen das oft so rasend schnell wieder. Da hält die Dankbarkeit vielleicht ein paar Wochen, vielleicht ein paar Monate. Aber dann ist sie wieder verflogen und die übliche Klage und die Unzufriedenheit halten wieder Einzug. Was unseren Glauben vor allem anderen bedroht, ist nicht die Versuchung, ist nicht die Verführung, ist nicht die Verfolgung, sondern die Vergesslichkeit. Was unseren Glauben vor allem anderen bedroht, ist die Vergesslichkeit. Nämlich immer dann, wenn wir vergessen, was der Herr uns Gutes getan hat. Die Wunder, die unseren Glauben begründen, unser Leben begründen. Wenn wir das vergessen, dann werden wir schwach in der Verfolgung. Dann werden wir schwach in der Versuchung. Dann werden wir schwach in der Verführung. Deshalb ist es ein Grundanliegen Gottes, dass wir nicht vergessen sollen, dass wir uns erinnern sollen, was er uns Gutes getan hat. Dass die Gemeinde die großen Taten Gottes immer wieder bekennen und sich Erinnerung rufen soll. Das ist der Wille Gottes. Wir werden in dem Maße stark sein, in dem wir uns erinnern. Wir werden in dem Maße stark sein, in dem die Verheißungen Gottes uns präsent sind, in dem die Wunder Gottes uns vor Augen stehen. In dem Maße werden wir stark sein. Und deshalb diese Denksteine, deshalb diese Denkmäler. Das heißt hier, wenn eure Kinder später einmal ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine, so sollt ihr ihnen kundtun und sagen, Israel ging auf trockenem Boden durch den Jordan, als der Herr, euer Gott, den Jordan vor euch her austrocknete, bis ihr hinübergegangen wart. Das kann man sich gut vorstellen, wenn dann Generationen später, vielleicht Jahrhunderte später, ein Vater mit seinem Sohn einen Spaziergang am Jordan macht, am Sabbat vielleicht. Ja, am Sabbat darf man nicht spazieren gehen, aber vielleicht am Wochentag ausnahmsweise. Und dann kommen sie an diese Stelle und der Junge will wissen, was diese Steine bedeuten. Dann fängt der Vater an zu erzählen. Das können wir uns gut vorstellen, damals, ja. Sehen Sie, das ist unsere Situation ja in den neuen Bundesländern. Eine Situation riesigen Vergessens. 40 Jahre DDR, 40 Jahre Atheismus haben den letzten Rest von Glaubenserinnerung getilgt. Wir merken da, es braucht nur ein, zwei Generationen. Nur ein bis zwei Generationen und ein Volk hat alles vergessen, was es von Gott weiß. Das sind Menschen, die nichts gegen den christlichen Glauben haben. Wir erleben in Deutschland keine aggressive Front gegen den christlichen Glauben. Überhaupt nicht. Menschen haben nichts gegen Jesus, Menschen haben nichts gegen die Bibel, weil sie gar nicht wissen, wer Jesus ist. Weil sie gar nicht wissen, was die Bibel ist. Michael Herbst hat bei einem Vortrag vor der Landessynode erzählt von einer Umfrage auf dem Leipziger Hauptbahnhof, wo Passanten eine Frage gestellt wurden, verstehen Sie sich christlich oder atheistisch? Dann sagte einer, ja weder noch, normal halt. Normal halt. Und er sagt, man kann das gar nicht mehr mit normalen Worten beschreiben, diese Gottvergessenheit. Sehen Sie, aber jetzt passiert in vielen Städten und Dörfern im Osten Folgendes. Da, wo Menschen aufhören, von Jesus zu reden, weil es keine mehr gibt, die von Jesus reden, da passiert das, was Jesus gesagt hat, dann fangen die Steine an zu schreien. Da fangen die Steine an zu schreien. Jesus hat mal gesagt, wenn meine Jünger aufhören zu reden, dann fangen die Steine an zu schreien. Und heute predigen dort die Kirchengebäude, diese alten, verfallenen Kirchengebäude, die man gar nicht mehr erhalten kann, die man gar nicht mehr renovieren oder sanieren kann. Diese alten Kirchen sind heute eine stille Botschaft, da schreien die Steine. Da laufen am Sonntag vielleicht Eltern mit ihren Kindern vorbei. Und dann fragt das Kind, die Tochter oder Sohn, Mama, Papa, was ist denn das für ein Haus? Was ist denn das für ein komisches Kreuz da oben drauf? Mama, Papa, erzähl mir mal. Und dann kommen Mamas und Papas in Stottern und das Kind fragt am nächsten Sonntag wieder und dann müssen Mamas und Papas sich mal kundig machen, was das ist, was dieses Kreuz bedeutet und ihren Kindern erklären. Steine können schreien. Steine können erzählen, solche Denkmäler sind Erinnerungssteine des Glaubens. Wir hatten letzte Woche eine Evangelisation in der Stuttgarter Stiftskirche. Da ist es genau das Gleiche. Diese Kirche, Sie erinnern sich vielleicht, haben es mitbekommen, wurde für horrend viel Geld renoviert und saniert. Und viele haben gesagt, Mensch, 20 Millionen Euro, das ist ja Wahnsinn. Lohnt sich das, in eine Kirche zu investieren? Und jetzt erzählt mir der Pfarrer Bittichhofer, da wird in Stuttgart immer wieder eine Kulturnacht gemacht. Nacht der Kultur oder Nacht der Kulturdenkmäler oder wie auch immer das heißt. Und jetzt kommen an diesem Kulturnacht am Samstagabend immer wieder Menschen in die Stiftskirche und in 5 Stunden schleusen die 5000 Menschen durch die Stiftskirche. Nachts um 20 vor 2. 1.40 Uhr, ja, 20 vor 2, mitten in der Nacht, sitzen in dieser Kirche 1.500 Menschen in der Kulturnacht. Und da waren Sie nicht dabei, da war ich nicht dabei. Da ist die übliche Klientel, die sich in Kirchen rumtreibt, so wie wir, nicht dabei. Ja. Das sind alles Menschen, die samstagnachts andere Dinge machen als Sie. Und die hocken in dieser Kirche und dann erklärt Ihnen der Pfarrer Bittichhofer diesen Altar, den Taufstein, den Engel mit der Posaune. und dann hören die nachts um 22 Minuten lang Evangelium. Wir erleben heute, dass ein ganzes Volk nichts mehr gegen die Kirche hat, weil es überhaupt nicht weiß, was eine Kirche ist, nichts mehr gegen den Glauben hat, weil es überhaupt nicht weiß, was christlicher Glaube ist. Und jetzt fangen die Steine an zu reden. Und jetzt werden diese Steine zu einem lebendigen Zeugnis. Lassen Sie uns die Steine nicht verachten. Steine fangen manchmal wirklich an zu predigen und sind eine stumme Botschaft, die manchmal wieder zu einer lebendigen Botschaft wird. Gott gibt Zukunft durch Erinnerung. Diese Steine im Jordan und diese Steine in Gilgal, das sind im letzten Jahr Schatten. Schatten eines ganz anderen Denkmals. Eines Denkmals, das wir heute vor Augen haben. Eines Denkmals, das in der ganzen Welt aufgerichtet worden ist. Schatten von diesem Denkmal von Golgatha, von diesen zwei Balken, die zum Denkmal geworden sind für die Gemeinde Jesu und die ein Denkmal sind für eine Welt, die an Gott vorbeigeht. Denkmal nach, Denkmal nach. Und überall auf dieser Welt, da kommen Eltern mit ihren Kindern vorbei und die Kinder fragen, was sollen denn diese beiden Balken eigentlich bedeuten, Mama? Was sind denn das für zwei Balken da, Papa? Und dann müssen Eltern versuchen, Antwort zu geben. Denkmal. Und die Botschaft dieses Denkmals ist ja dieselbe wie bei diesen Steinen im Jordan. Wir stehen immer wieder vor einem riesigen Abgrund. Vom Abgrund der Sünde wie vom Abgrund des Jordans. Der Jordan ist wie der Abgrund der Sünde. Auf der Seite, auf der wir stehen, da ist die Wüste. Lebensfeindliches Land, unfruchtbares Land, ohne Hoffnung, ohne Zukunft. Da stehen wir im Land der Sünde. Aber auf der anderen Seite des Abgrunds, das ist ein Land der Verheißung, ein Land, wo Milch und Honig fließt, ein Land, wo wir heil werden. Wir stehen mit Israel am Jordan, so wie wir vor der Sünde stehen. Aber jetzt gibt es keine Brücke drüber, keinen Weg hinüber. Und dann tut Gott auf Golgatha das gleiche Wunder wie damals am Jordan, dass er den Weg bahnt, dass er sich selber in die tödlichen Fluten stellt. Und diese Fluten stoppt, seinen Sohn in die Fluten stellt wie damals die Priester. Das ist der hohe Priester Jesus, der wie die Priester mitten im Fluss steht. Nur dass Jesus überflutet wird von den tödlichen Fluten. Aber jetzt eine Brücke da ist, die uns hinüberführt in dieses Land der Verheißung, in dieses Land des Heils. Und deshalb ist das Kreuz eine Erinnerung. Und deshalb bitte ich Sie, hören Sie nicht auf, von diesem Kreuz zu erzählen. Ihren Kindern, Ihren Enkeln, Ihren Kindeskindern, Ihren Nachbarn, hören Sie nicht auf zu erinnern. Und vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Wenn Sie bergsteigen, erinnern Sie die Menschen dran, was dieses Kreuz auf dem Gipfel bedeutet. Wenn Sie Kathedralen besichtigen, erinnern Sie Ihre Reisegruppe dran, was dieses Denkmal bedeutet. Und vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Amen.